Guten Morgen zusammen. Ich starte mit einem Zitat aus einem Buch. Jeder Kirchgänger muss eine Entscheidung treffen. Er kann jeden Sonntag den Wagen auf seinem angestammten Parkplatz abstellen, seinen Sitz in seiner Lieblingsreihe einnehmen, einen guten Gottesdienst genießen, danach noch mit ein paar Leuten schwatzen und dann wieder nach Hause fahren. Auf diese Weise macht er eine nette, sichere Sonntagmorgenerfahrung. Oder er kann sich mitten ins Abenteuer stürzen, indem er die Ärmel hochkrempelt, sich Gleichgesinnten anschließt und mithilft, Gemeinde zu bauen, so wie Gott ihn berufen hat. Mit diesem Zitat leite ich das Thema für heute ein: Mitarbeiter im Reich Gottes, Zuschauer oder Mitspieler. Und wir können aufschlagen unseren Text für heute aus Kolosser 4, schließen diesen Brief heute ab. Kolosser 4, die letzten Verse ab Vers 7 bis Vers 18. Das ist ein längerer Text und wir wollen uns das ein bisschen im Hinterkopf behalten. Mitarbeiter im Reich Gottes, Zuschauer oder Mitspieler. Ab Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, dessen wegen ihr Befehl erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus genannt Justus. Aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen werde und dass auch ihr den aus Laodicea lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt meiner Fesseln, die Gnade sei mit euch. Ich bete nochmal. Großer Vater, wir möchten dir danken für diesen Morgen bis hierhin. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns hilfst, zuzuhören und zu konzentrieren und zu lernen von dir. Dass wir lernen über Mitarbeit in der Gemeinde, im Reiche Gottes. Dass wir lernen, was du uns noch heute mitgeben möchtest in unser Leben. Amen. Amen. Wieder einmal die Empfehlung, mitzuschreiben. Ich habe einige Bibelstellen, auch wenn wir einen kleinen Exkurs machen, dann später über das Reich Gottes, die ich dann nur kurz erwähnen möchte. Und diesen Text habe ich eingeteilt, versucht einzuteilen in 7 Punkten. Kind Gottes sein, treu sein, Mitknecht sein, Herzenströster sein, nützlich sein, Gebetsringer sein und Beistand sein. Das Finale des Briefes ist mehr oder weniger vorbei. Das große Kapitel des Geheiligtwerden und der Heiligung haben wir durchgenommen in Kapitel 3. Dann letztes Mal sind wir über das Gebet im Evangelium gekommen, dass wir festhalten am Gebet, das Evangelium verkündigen, da wo wir sind. Und nun beginnt Paulus hier mit dem persönlichen Abschluss. Diese Verse, die wir gerade gelesen haben, möget ihr vielleicht denken, die sind ein bisschen langweilig. Sind halt so gewöhnliche Grüße, wie man sie vielleicht unter einer E-Mail schreibt oder irgendwo noch einen Brief oder so oder eine Karte. Auch eine Karte von Marius gekriegt aus Spanien. Stand auch Grüße drunter. Das ist was ganz Normales und vielleicht denkt man das hier auch, aber ich muss sagen, hier steckt einiges drin, was man als Kernpunkte schon bezeichnen kann, was wichtige Punkte sind für die Arbeit am Reich Gottes, wie Mitarbeiter sein sollen. Und so hoffe ich, dass ihr das trotzdem heute spannend findet, auch wenn es nur Grüße sind, und dass wir darauf achten, was es bedeutet, Mitarbeit im Reich Gottes zu tun. Wir wollen die einzelnen Personen kurz anschauen und gucken, was Paulus über sie schreibt. Also er erwähnt hier seine Freunde, seine Gefährten, seine Mitarbeiter und er beginnt mit dem Tychikus, Vers 7 und Vers 8. Tychikus, der geliebte Bruder, treue Diener und Mitknecht im Herrn. Tychikus, dessen Name der Glückliche bedeutet, kann eigentlich auch wirklich glücklich geschätzt werden. Er ist der, der wahrscheinlich diesen Brief an die Gemeinde, an die zerrüttete Gemeinde in Kolossä überbringt. Wir können auch lesen, dass er auch den Epheserbrief überbringt und wahrscheinlich zusammen mit Onesimus auch den Philemonbrief. Er ist ein Botschaftenüberbringer. Und das ist eine ehrenvolle Aufgabe. Er darf den von Gott inspirierten Brief, den Paulus geschrieben hat, überbringen an die Gemeinde in Kolossä. Paulus hat ihn schon vorher kennengelernt, zusammen sind sie nach Mazedonien gereist und vielleicht hat er ihn da schätzen gelernt, ihn mehr kennengelernt, gesehen, was er doch für ein treuer Mitknecht ist. Und so sehen wir hier, drei Punkte können wir hier schon abhandeln und den vierten sogar auch noch. Zunächst die drei Punkte, die direkt genannt werden. Ein Bruder des Paulus, ein treuer Diener und ein Mitknecht oder ein Sklave im Herrn. Der erste Punkt, Kind Gottes sein. Ich leite das ab daraus, dass er ein Bruder des Paulus ist. Ebenso wie in Epheser 6, Vers 21 und 22 wird auch hier Tychikus ein geliebter Bruder genannt. Er hat sich also bekehrt, er ist umgekehrt zu Gott, hat die Kehrtwende gemacht, zum Glauben an Jesus Christus ist er gekommen und ist von Neuem geboren, wie Johannes schreibt. Ist beschnitten worden an seinem Herzen durch Jesus Christus, wie wir im Kolosserbrief gesehen haben, und ist damit ein Bruder des Paulus geworden. Und hier kommt diese Wertschätzung raus, die Paulus gegenüber hat, geliebter Bruder. Und das soll auch die Wertschätzung unter uns sein, dass wir uns als geliebte Geschwister ansehen und, wie wir später noch sehen werden, auch da über einiges weggucken sollten. Dazu später mehr. Der zweite Punkt, den wir sehr an diesem Tychikus sehen, den wir auch immer wieder in diesem Text sehen, ist die Treue. Paulus schätzt diesen Tychikus wahrscheinlich auch sehr, weil er treu ist. Er nennt ihn seinen treuen Gefährten, seinen treuen Diener. Und es gibt ja so eine Art Prinzip im Reiche Gottes, wir können das mal aufschlagen in Lukas 16, Lukas 16, Vers 10, was mit treuen Menschen geschieht. Vielleicht hier ein bisschen, ich sag mal, aus dem Zusammenhang gerissen, aber hier steckt ja ein Prinzip drin in Lukas 16, Vers 10. Da steht, wer im Geringsten treu ist, ich denke, wir kennen das, der ist auch in vielem treu. Wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielen ungerecht. Ein paar Kapitel weiter, ich glaube in Kapitel 19 lesen wir noch etwas, dass die Treuen auch immer mehr Vertrauen bekommen, weil sie treu ihre Aufgabe tun. Also wer im Geringsten treu ist, wird auch in größeren Dingen Vertrauen bekommen. Wer treu ist in kleinen Dingen und Woche für Woche irgendwas tut, Tag für Tag treu ist, Menschen sehen das, dann wird dieserjenige auch mit größeren Aufgaben bestückt werden. Tychikus hat also hier, lesen wir von dieser wichtigen Aufgabe, übernommen, diesen Brief an die kaputte Gemeinde in Kolossä zu überbringen. Und ich lese ein Beispiel vor von zwei Menschen. Es sind zwei Brüder gewesen, von denen man eine Geschichte geschrieben hat, die wahrscheinlich auch real passiert ist. Zwei Brüder, die Seite an Seite in Frankreich gekämpft haben. Die Brüder bemühten sich, zu ihrer Einheit zurückzukehren, aber nur einer von ihnen schaffte es. Und dieser eine trat an den diensthabenden Offizier heran und bat um Erlaubnis, zurückgehen zu dürfen und seinen Bruder suchen zu dürfen. Der Offizier schüttelte den Kopf, sagte, es ist zu gefährlich, ihr Bruder hat sein Leben wahrscheinlich schon verloren. Und warum sollten Sie Ihr Leben dafür jetzt riskieren? Aber dieser Bruder, der war hartnäckig. Er bat mehrmals darum und schließlich gab der Offizier nach und der Bruder ging zurück in das feindliche Feuer und er suchte seinen Bruder, der zurückgeblieben war. Einige Zeit später kam dieser mit seinem Bruder über den Schultern gehangen wieder zurück. Und gerade als er die Sicherheit des Bunkers erreicht hatte, gab der Bruder noch einen letzten Atemzug von sich und starb in dessen Armen. Da sehen Sie es, Tom, sagte dann der Offizier. Er klopfte den Soldaten mit der Hand auf die Schulter und schüttelte den Kopf. Ich habe zugelassen, dass Sie für nichts und wieder nichts Ihr Leben riskieren. Oh nein, Herr Offizier, antwortete der Bruder respektvoll. Tränen traten in seine Augen. Nein, Herr Offizier, wiederholte er mit Nachdruck. Sehen Sie, als ich neben meinem Bruder kroch, dort, wo er verletzt und sterbend lag, und ihn in meine Arme nahm, da sagte er, ich wusste, du würdest kommen, Tom. Ich wusste, du würdest kommen. Und hier wurde die Treue des Soldaten belohnt mit den dankenden Worten seines Bruders. Die kannten sich wahrscheinlich schon lange und vielleicht hat der eine Bruder gesehen, dass er treu ist, dass sie gegenseitig treu sind. Und er wusste auch, in dieser Situation wird mein Bruder treu sein. Er wird kommen. Er wusste das. Und das ist einfach auch ein Beispiel dafür, dass Treue so wichtig ist, dass man sich auf den anderen verlassen kann, dass diese Aufgaben, die wir wahrnehmen, treu umgesetzt werden, dass man weiß, ja, wir arbeiten gemeinsam dran, lasst uns treu sein. Und das ist die Herausforderung heute für mich und dich, das in die Tat umzusetzen. Im ersten Kapitel, ganz am Anfang, im Kolosserbrief, Vers 2, haben wir auch darüber nachgedacht, was Treue bedeutet. Wir haben gesehen, dass das Wort für Glauben dort im Griechischen auch mit Treue übersetzt werden kann. Und wir haben damals definiert, jemand, der im Glauben an Jesus Christus lebt, ist ein treuer Mensch in seinem Denken, Reden und Handeln. Das gleiche Wort steht sogar auch in der Elberfelder Bibel in der Anmerkung. Und so ist es unglaublich wichtig und auch ja eigentlich notwendig für Menschen, für gläubige Christen, dass sie treu sind. Das ist ein und dasselbe Wort, dass sie ihrem Herrn treu sind, dass sie in dem Tun treu sind. Dass wir treu die Aufgabe wahrnehmen, die wir von Gott erhalten haben. Dass wir treu unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft rein investieren. Treu Woche für Woche zusammenkommen. Hier Gottes Wort studieren. Treu im Gebet bleiben. Treu zueinander stehen. Dass wir Termintreue, Personentreue, also Vertrauen, Erscheintreue, auch Verbindlichkeit lernen. Treue im ganzen Leben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Merkmal für einen Mitarbeiter, für einen Knecht, für einen Diener Christi. Nun weiß ich aus meinem eigenen Leben, dass das nicht hundertprozentig geht. Wir haben das ja gerade schon gehört, dass wir immer wieder aktiv aufgefordert werden, in der Heiligung voranzukommen. Und so gibt es Momente, wo wir einfach untreu sind. Wo wir uns nicht so in den Dienst reinhängen, wo wir die rechte Zeit nicht auskosten. Na, lass uns Gott im Gebet das bekennen und die Verheißung aus 2. Timotheus 2, Vers 13 mitnehmen. Wenn wir untreu sind, er, Gott, bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt immer treu. Und wenn wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann wissen wir, Jesus ist treu. Und dahin gilt es, sich verändern zu lassen. Und mit diesem zweiten Punkt, treu zu sein, ist auch untrennbar verbunden, Mitknecht zu sein. Hier wird gesagt, dass Tychikus ein Mitknecht ist. Er ist ein Sklave Christi, ein Knecht Christi, heißt, dass er einen Herrn im Himmel hat. Und dieses Verhältnis zwischen Sklaven und Herren haben wir im dritten Kapitel schon ein bisschen beleuchtet. Und hier wird jetzt auch gesagt, dass dieser Tychikus ein Sklave, ein Knecht Christi ist. Diese ganz allgemeine Frage, gehorchen wir unserem Herrn im Himmel? Die müssen wir in unserem Leben immer wieder stellen, immer wieder in unserem Leben prüfen. Was möchte Gott von uns? Gehorchen wir ihm? Aber was hier als zweites noch mitgesagt wird, ist das, was die Demut des Paulus, finde ich, sehr ausdrückt. Er sagt nicht, ich bin der Apostel und du stehst unter mir, ich bin nicht der mit höherem Rang, sondern er stellt sich auf eine Stufe mit diesem Tychikus. Sie sind auf einer Stufe, sind beide Knechte. Er ist ein Mitknecht, weil sie beide einen Herrn im Himmel haben. Und diesem Herrn wollen sie gehorchen. Für diesen Herrn kämpfen sie beide zusammen. Was wir dann noch von diesem Tychikus lesen können, ist, dass er geschickt wird, dass er Herzen tröste. Das ist mein vierter Punkt, Herzenströster sein. Er hatte die Aufgabe, vom Leben des Paulus zu berichten, vom Ergehen des Paulus zu berichten. Und wir wissen, dass Paulus nicht irgendwo am Strand liegt, irgendwie ein kühles Getränk schlürft, irgendwo in einer Liegematte liegt, Nein, Paulus sitzt im Gefängnis. Und dennoch geht aus diesem Brief so etwas Großartiges hervor, so viel Hoffnung, so viel Mut, und immer wieder zeigt er Christus, Christus alleine. Und das soll Tychikus mitnehmen. Er soll ihm berichten, wie es Paulus geht und was er der Gemeinde mitzuteilen hat. Er soll sie ermutigen und er soll sie ermahnen. Ermahnen, dass sie auf den Weg der Gottesfurcht zurückkehren. Dass sie weg von den Irrlehren, vom Irrglauben und von den Gesetzen wegkommen. Dass sie Trost über Leid, über Kampf, über Schmerz, Kummer und Verirrung der Gemeinde finden. Und sie desselbigen auch ermutigen. Dass sie auf den Weg der Gottesfurcht zurückkehren. Dass sie ermutigt werden, hin zu Christus zu gehen. In seine Freiheit wirklich zu leben. Der lebendigen Nachfolger an ihn. Dass sie getröstet werden, in Liebe, durch Liebe, im Kampf, in der Heiligkeit, durch seine Kraft. Und immer wieder auf Christus hin. Bist du jemand, der Herzen tröstet? Ermutigst du andere, dran zu bleiben, weiterzugehen, voranzugehen auf dem Weg? Der ermutigende Worte spricht, der mahnende Worte spricht. Lass uns auch da treu sein, festhalten und die anderen Herzen trösten. Deswegen ermutigende Worte zusprechen und auch ermahnende Worte zusprechen. Dafür kommen wir auch zusammen. Und nun lesen wir von Onesimus. Ich denke, die meisten haben schon mal von Onesimus gehört. Onesimus wird mit Tychikus zusammen auf die Reise geschickt. Onesimus war der Sklave von Philemon, an dem Paulus ja auch einen Brief geschrieben hat. Und dieser Onesimus ist irgendwann mal weggelaufen. Er ist ein entlaufener Sklave und kam dann zu Paulus. Und wenn wir jetzt Philemon 11 mal aufschlagen, dann finden wir da ein Wortspiel, was Paulus hier gebraucht. Was auch mit der Namensbedeutung des Timotheus zu tun hat. Ich fand das wirklich sehr interessant. Also Philemon, den Vers 11. Da steht nämlich von Onesimus, der dir, also dem Philemon, einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Und da steht dann auch bei mir in der Anmerkung, dass auch die Namensbedeutung des Onesimus nützlich. Und das ist hier wirklich klasse. Dieser Onesimus, er ist abgehauen, er war ein unnützer Knecht, hat wahrscheinlich nicht das getan, was sein Herr Philemon von ihm wollte. Und jetzt ist er Onesimus geworden. Er macht jetzt seinem Namen alle Ehre. Er ist nützlich geworden. Deswegen der fünfte Punkt. Für einen Mitarbeiter im Reich Gottes nützlich sein. Onesimus, ich denke, das kann man dann aus Vers 10 herauslesen, ist ein Kind Gottes geworden, wahrscheinlich durch Paulus. Als Paulus in den Fesseln, also im Gefängnis war, da hat er dieses Kind gezeugt, wie er steht. Manche freie Übersetzer sagen dann, dass Paulus einen Sohn gehabt hätte, aber das, finde ich, geht hier nicht heraus hervor, sondern er wurde gezeugt im Glauben. Er ist ein Kind Gottes geworden. Und da sehen wir, was der Glaube eigentlich ist. Er ist nichts Theoretisches, was in unserem Kopf passiert. Er ist nichts, was wir einfach nur aussprechen, sondern er ist eine Veränderung der Gesinnung, eine Veränderung des Herzens, des ganzen Lebenswandels. Dieser Onesimus hat Kehrtwende gemacht, er ist umgekehrt zu Christus und nun ist er nützlich geworden, schreibt Paulus. Onesimus hat sich bei ihm bekehrt und dann finden wir wieder im Kolosserbrief auch, dass er ein treuer und geliebter Bruder des Paulus geworden ist. Genau wie von Tychikus geschrieben. Ich lese noch eine kleine Begebenheit vor. Heute ist irgendwie so viel mit Soldaten, aber es geht wieder um einen Soldaten und den Präsidenten Abraham Lincoln. Noch ein kleines Stückchen mehr, was wir von Treue lernen können. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges wurde einem Soldaten der Union namens William Scott die Verantwortung für die Bewachung einer wichtigen Brücke über den Potomac-Fluss gegeben. Weil die Truppen der Konföderierten die Hügel auf der anderen Seite der Brücke belagerten, wurde der Befehl gegeben, dass jede Wache, die auf ihrem Posten schlafend angetroffen wurde, erschossen werden sollte. William Scott war eines Nachts selbst auf Wache und in der nächsten auch, weil er für einen kranken Freund Dienst hat. Als ihn am nächsten Morgen der Soldat, der ihn ablösen wollte, schlafend antraf, wurde William Scott sofort zum Tode verurteilt. Einige Freunde des Soldaten ritten die paar Meilen zum Weißen Haus, wo ihnen eine Audienz bei Abraham Lincoln gewährt wurde. Lincoln hörte die Geschichte und die Bitte dieser Freunde um Hilfe an. Später an diesem Tag ritt der Präsident aus, um sich mit Scott persönlich zu treffen. Der Präsident informierte William Scott darüber, dass er nicht erschossen werden sollte. Stattdessen wurde ihm erlaubt, zu seinem Regiment zurückzukehren. Dann meinte Abraham Lincoln: "Was ich gerne wissen möchte, ist, wie Sie mir das zurückzahlen wollen. Meine Rechnung ist sehr hoch und es gibt nur einen einzigen auf dieser Welt, der Sie bezahlen kann. Sein Name ist William Scott. Wenn Sie mir versprechen, von diesem Tage an vollständig Ihre Pflicht als Soldat zu leisten, ist Ihre Schuld beglichen." Scott versprach es, bedankte sich beim Präsidenten für den Schuldenerlass. Nicht lange nach diesem Ereignis griff William Scott Regiment die konföderierten Armee an und Scott wurde schwer verwundet. Seine Freunde trugen ihn blutend vom Schlachtfeld. "Sag dem Präsidenten", keuchte er, "dass ich versucht habe, ein guter und treuer Soldat zu sein." Dann sprach er ein kurzes Gebet für Abraham Lincoln und starb. Und diese Geschichte wurde von Abraham Lincoln selbst in Verse verfasst und wurde dann im Senat der Vereinigten Staaten vorgelesen. Und sie war ein großartiges Beispiel, was Abraham Lincoln den Leuten beigebracht hat, über Dankbarkeit und vor allem über Treue nach einem Lebenswandel, nachdem man eine neue Chance bekommen hat. Und so war es auch bei Onesimus. Er hat eine neue Chance bekommen. Er hat einen Lebenswandel hinter sich gebracht und ist dann ein treuer und geliebter Bruder geworden. Er ist nützlich geworden. Und somit können wir von Onesimus lernen, dass wir, dass Mitarbeiter treu sind. Und dass Mitarbeiter, wenn sie einen 180-Grad-Wandel gemacht haben, wenn sie sich bekehrt haben, wenn sie im Glauben an Jesus Christus, nun leben, dass das nichts Theoretisches ist, sondern dass eine Lebensveränderung notwendig ist, dass eine Lebensveränderung in ihrem Leben eintreffen sollte. Und dass die Werke im Reiche Gottes durch den Glauben an Jesus Christus dazugehören. Dass das nichts Theoretisches ist, sondern was ganz Praktisches. Die Frage an uns ist: Sind wir nützliche Knechte? Und des Weiteren finden wir dann ab Vers 10 und Vers 11 drei weitere Leute: Aristarch, Markus und Jesus genannt Justus. Aristarch, viel finden wir nicht von ihm. Er kommt aus Thessaloniki und er begleitete Paulus unter anderem auch nach Mazedonien und auch nach Rom. Und was wir aber von ihm lesen können, ist, dass er Mitgefangener des Paulus ist. Er gesellte sich zu Paulus und was wir in Vers 11 dann lesen wurden, er wurde ein Trost für diesen Paulus. Diese drei sind mir ein Trost geworden. Zudem lesen wir das auch von Markus. Markus, dessen Bedeutung der Hammer ist, der Männliche, der Streitbare. Dieser Markus, der auch das Evangelium geschrieben hat. Hier wird gesagt, dass er ein Vetter des Barnabas ist und vielleicht erinnern wir uns an diese Begebenheit, wo er Paulus dann verlassen hat, in Perge nachzulesen, Apostelgeschichte 13, und dann auf der nächsten Missionsreise gab Stress dann auch mit Barnabas, weil Barnabas, also sein Vetter, mit dem Markus gehen wollte und Paulus ging dann mit, ich glaube mit Silas weiter. Auf jeden Fall nachzulesen, Apostelgeschichte 15. Und da gab es irgendwie Stress unter den Mitarbeitern im Reiche Gottes. Und eine tolle Sache finden wir dann am Ende des 2. Timotheusbriefes, dieser Brief, der kurz vor dem Tod des Paulus geschrieben wurde, wo Paulus wieder nach Markus fragt. Er fragt nach ihm, weil er ihm nützlich zum Dienst sei. Es gab also irgendwo wieder eine Versöhnung. Sie wissen, wir kämpfen beide für das Reich Gottes, der Dienst am Reiche Gottes. Und vielleicht ist das bei uns auch so, dass wir manchmal denken, mit denen zusammenarbeiten oder das geht einfach nicht. Ich meine hier nicht theologisch gravierende Unterschiede, sondern einfach irgendwelche Charaktersachen oder irgendwas, was wirklich banal ist. Und das sollten wir sein lassen. Da sollten wir uns aussprechen drüber, was uns am anderen stört und dass wir gemeinsam was Paulus immer wieder in den Fokus legt, für diesen Christus arbeiten. Dass wir gemeinsam im Reiche Gottes arbeiten. Und diese dritte Person, die wir finden, ist Jesus, genannt Justus. Seine Namensbedeutung, die von Justus bedeutet, der Gerechte. Und vielleicht ist sein Name auch wirklich ja Programm geworden in seinem Leben. Ich denke, es war wirklich wahrscheinlich so, weil ja auch von einem Mitarbeiter, was Paulus geredet wird, und er ist ihm auch Trost geworden. Er hat Paulus getröstet. Und wahrscheinlich auch deswegen, weil diese drei aus der Beschneidung kommen. Das heißt, sie stammen jüdischer Herkunft und sie sind ihm ein Trost geworden. Und jetzt muss man sich fragen, warum? Wie war das mit den Juden und wie ist das mit dem Reich Gottes? Denn hier steht, sie sind aus der Beschneidung Mitarbeiter am Reiche Gottes geworden. Wir wissen ja, dass die Juden bis heute immer noch warten, dass der Messias wiederkommt und sein Reich auf dieser Erde aufrichtet. Doch diese drei, die haben es verstanden, dass Jesus Christus dieser Herr ist, dass Jesus Christus dieser Messias ist und dass er sein Reich bereits schon begonnen hat, auf dieser Erde aufzurichten. Nicht ein Reich, wie sich die Juden das vorstellen, aber ein ganz besonderes Reich. Und deswegen, vielleicht auch wegen anderen Dingen, sind sie Paulus Trost geworden. Und wie gerade schon angekündigt, wollen wir einen kurzen kleinen Exkurs machen über das Reich Gottes. Ich bin darauf gestoßen und mir war das schon ein bisschen bewusst, aber es war auch sehr interessant, dass es verschiedene Aspekte dieses Reiches gibt und auch scheinbar widersprüchliche Dinge. Und da finden wir zunächst in Matthäus 3, Vers 2 und 4, Vers 17, dass Johannes der Täufer und Jesus davon sprechen, dass das Reich des Himmels nahe gekommen ist. Er stand vor der Tür und Jesus sagte auch, Vater unser betet, dass das Reich komme, dein Reich komme. Aber andersrum lesen wir, dass das Reich in Jesus angebrochen ist, dass er der König dieses Reiches ist. Matthäus 21, Johannes 18. Und gleichzeitig finden wir auch immer wieder Hinweise, dass das Reich Gottes was Zukünftiges ist. Zukünftig einmal das tausendjährige Reich, wo einige Prophezeiungen in Erfüllung gehen aus Jesaja 2 oder Jesaja 11, wo das Völkergericht stattfindet, Zacharja 14, und wo Christus wirklich sein Reich auf dieser Erde für 1000 Jahre aufrichten wird. Und zweitens, ganz am Ende, was wir auch heute schon gehört haben aus Offenbarung 21, Vers 5 unter anderem, also die Verse 1 bis 5, ganz am Ende aller Dinge. Wenn der Satan wirklich gebunden ist und im Feuersee geworfen ist, dann wird das ewige Reich des Friedens Bestand haben. Für immer. Und dennoch gibt es auch heute schon ein Reich, das einen geistlichen Charakter hat. Es kann nicht mit fleischlichen Waffen aufgerichtet werden, sagt Jesus in Johannes 18. Es ist verborgen, aber im Glauben fassbar. Es ist angebrochen und existiert in der weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und um in dieses Reich hineinzugelangen, wir erinnern uns an das Gespräch mit Nikodemus, muss man von Neuem geboren werden, sagt Jesus dem Nikodemus. Und wer gläubig geworden ist, haben wir auch schon im Kolosserbrief gelesen, ist versetzt worden in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Versetzt aus der Macht der Finsternis in das Reich des Sohnes. Das Bürgerrecht ist im Himmel und dennoch leben die Bürger dieses Himmelreiches noch auf dieser Erde. Von mitten in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das sollten einige Aspekte jetzt sein, wo man weiter darüber nachdenken kann. Es gibt auch noch einige andere Stellen, die ganz von verschiedenen Aspekten reden. Und die große Frage ist aber hier, was wir auch als Vorbilder in diesen Leuten sehen können, was wir auch in Philippus sehen können. Reden wir von diesem Reich, von dem Evangelium dieses Reiches, wie Philippus es in Apostelgeschichte 8 tat? Arbeiten wir mit an diesem Reich oder sind wir nur Zuschauer? Wir tun vielleicht oft Dinge, die uns ablenken, wo wir unsere Zeit anders investieren. Und ich denke, das sollten wir auch bekennen, dass wir nicht voll in dieses Reich rein investieren. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus. Und eine tolle Stelle, die ich in den letzten Wochen dazu gefunden habe, ich gebe es euch einfach mit als Hausaufgabe, Nehemia 6, 1 bis 4, wo Nehemia ein großes Werk vollbracht hat und irgendjemand sagte, komm doch zu uns runter. Und er sagt, nein, ich komme nicht, ich tue ein großes Werk. Und da kann man auch sehen, was da an Schaden daraus gefolgt wäre, wenn er dieses Werk, wenn er sich hätte ablenken lassen, wenn er das Werk bleiben lassen hätte. Und schlacht es einfach mal nach, Nehemia 6, 1 bis 4. Dieses Reich Gottes. Und da sind auch Mitarbeiter wie Epaphras, Vers 12, und dann Lukas und Demas, Vers 14. Epaphras, der Liebliche, der Anmutige, der, über den wir auch schon im ersten Kapitel einiges drüber nachgedacht haben, der, der Gemeinde gegründet hat, der, der ein Knecht, und auch im ersten Kapitel finden wir es, ein Mitknecht des Paulus ist. Und ebenso auch ein treuer Diener. Er ist es auch, von ihm wird auch gesagt, er ist ein treuer Diener. In seinem Reden, in seinem Handeln, alles für Christus. Und was wir dann hier noch finden, in diesem Kolosserbrief, ganz am Ende, Punkt Nummer 6, Gebetsringer sein. Dieser Epaphras ringt um die Gemeinde im Gebet, schreibt der Paulus. Er ringt in den Gebeten um die Kolosser. Und er betet hier wirklich für das Grundsätzliche, für das Wichtige. Einmal, dass sie vollkommen dastehen in dem Christus und dass sie völlig überzeugt sind von Gottes Willen und dass sie darin leben. Und das ist das Entscheidende, worauf es ankommt. Gottes Wille. In Jesus Christus vollkommen zu werden, vollkommen in ihm dazustehen. Das hatten wir auch im ersten Kapitel. Und dann seine Gesinnung verändern zu lassen, Heiligung. Darin zu wachsen, ja, das ist das beständige Gebetsanliegen des treuen Epaphras. Wie lieblich kämpft er doch um seine Gemeinde. Und dann ebenso auch Lukas und Demas. Demas, ein Mitarbeiter des Paulus, der ihn auch unterstützt hat. Aber Jahre später lesen wir von ihm, dass er die Welt lieb gewonnen hat. Dass er den jetzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat, im 2. Timotheus 4, Vers 10. Er hat sich wieder in die Welt verliebt. Und so lasst uns Aufforderungen oder Ermahnungen, Warnungen aus Jakobus 4, Vers 4 zum Beispiel, wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes, immer ernster nehmen. Lasst uns Römer 12, Vers 2 im Kopf halten. Das können wir auch gemeinsam nochmal lesen. Römer 12, Vers 2. Eine sehr wichtige Aufforderung auch für uns. Ich zitiere diesen Vers öfters im Hauskreis bei uns. Und dort steht, dass seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Lasst uns nicht reden, denken und handeln wie die Welt. Lasst uns verwandelt werden in unserem Herzen. Durch den Geist, durch Jesus Christus zu ihm hin. Das ist eine Warnung. Und ganz zum Schluss finden wir dann noch was von Lukas hier. Lukas der Leuchtende. Das ist die Namensbedeutung. Lukas, der das Evangelium geschrieben hat, der viel mit Paulus unterwegs war. Und von diesem Lukas lesen wir ganz am Ende, was dann auch der 7. Punkt ist, ebenfalls im 2. Timotheusbrief, kurz vor dem Tode des Paulus, dass er alleine da geblieben ist bei Paulus. Er ist ihm, Punkt Nummer 7, Beistand gewesen. Er ist da geblieben mit Paulus im Gefängnis. Und die Frage auch an uns ist, sind wir auch Lukas, leuchten wir für den Herrn? Stehen wir Menschen auch in Not bei? Stehen wir Menschen bei, die alleine sind, die vielleicht hoffnungslos sind? Stehen wir unseren Schwestern und Brüdern bei? Und so haben wir hier eine lange Liste von Mitarbeitern des Paulus. Eine Armee Gottes kann man sie auch nennen. Tychikus, der Glückliche, Onesimus, der Nützliche, Aristarch, der ausgezeichnete Herrscher, Markus, der Hammer, Justus, der Gerechte, Epaphras, der Liebliche, Demas, zusammengezogen, und Lukas, der Leuchtende. Viele Mitarbeiter. Und was zeichnet diese Mitarbeiter aus? 7 Punkte haben wir heute gelernt. Kind Gottes sein. Sie sind wiedergeboren durch den Herrn Jesus Christus. Und dadurch, dass sie wiedergeboren sind und glauben, sind sie treu. Sie sind treu in ihrem Dienst, in ihrem Handeln, treu da, wo Gott sie hingestellt hat. Sie sind Mitknechte, sie sind Sklaven Christi und tun den Willen des Vaters im Himmel. Sie sind Herzenströster, sie ermahnen und ermutigen die Geschwister in der Gemeinde. Sie sind nützlich zum Dienst, weil sie sich zu Gott hingewendet haben. Sie haben eine Kehrtwende gemacht. Sie sind Gebetsringer, nehmen das Gebet ernst und ringen um die Gemeinde, um die Geschwister, um die Menschen, die draußen sind. Und sie sind Beistand. Sie stehen einander bei, stehen füreinander ein, da wo es nötig ist. Und so kommen wir zu den letzten drei Versen. Ganz kurz, Paulus lässt nun die persönlichen Grüße ganz zum Schluss los. An die Geschwister dort und man denkt an die anderen und auch an Nympha oder Nymphas in anderen Übersetzungen, die Hausgemeinde dort. Und dieser Brief soll auch rumgegeben werden an die Gemeinde in Laodicea und auch andersrum. Und dieser Brief wurde auch rumgegeben an uns. Wir haben diesen Brief studiert, wir haben ihn gelesen. Und dieser Brief wurde auch uns mitgeteilt. Unser letzter Aufruf dann an den Archippus, dessen Name auch Pferdebeherrscher oder Stallmeister sein kann. Vielleicht sogar einer der Hirten der Gemeinde, ich weiß es nicht, aber er wurde auch nochmal ermahnt, seinen Dienst wirklich auszuführen. Man findet nicht viel von ihm, aber er soll diesen Dienst des Christus tun. Er soll wirklich alles dran geben, Christus zu verkündigen. Und so möchte ich schließen mit einer Zusammenstellung der Herrlichkeiten Christi. Ich habe sie aus meiner Schlachterbibel entnommen, wo das zusammengeschrieben wurde. Die Herrlichkeiten Christi. Wir haben in diesem Kolosserbrief viel gelernt. Immer wieder wurde auf Christus gezeigt. Immer wieder wurde gesagt, Christus der Fels. Christus der starke Boden. Christus, in dem alle Schätze der Kenntnis und Weisheit verborgen liegen. Und die Bibel gibt noch so viel mehr her. Und damit möchte ich schließen mit einer ganzen Reihe, was wir in der Bibel finden über den Herrn Jesus Christus. Einer der wichtigsten Grundsätze der Bibel ist die Lehre, dass Jesus Christus für alle Bereiche des Lebens und der Gottseligkeit genügt. Er allein ist ausreichend als Erklärung für die Schöpfung, für die Errettung, die Heiligung und die Verherrlichung. Er ist rein, er ist völlig ohne jeden Makel, ohne Fehler oder Flecken. Ohne Sünde, ohne alle Verunreinigung, Lüge, Trug, Verderbnis, Irrtum oder Unvollkommenheit. Er ist so unendlich groß, dass es keinen anderen Gott gibt neben ihm. Er ist der einzige Sohn Gottes. Alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis sind in ihm verborgen. Die Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in ihm. Er ist der Erbe aller Dinge. Er erschuf alles und alles wurde von ihm, durch ihn und zu ihm hin gemacht. Er hält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er ist der Erstgeborene aller Schöpfung, die exakte Repräsentation Gottes. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Er ist die erleuchtende Sonne, der heilende Arzt, die schützende Feuerwand, der tröstende Freund, die tragende Arche und der Fels, der unter den schwersten Belastungen Halt gibt. Er sitzt zur Rechten Gottes, der Majestät in der Höhe. Er ist besser als die Engel, besser als Mose, besser als Aaron, besser als Josua, besser als Melchisedek, besser als alle Propheten. Er ist größer als Satan und stärker als der Tod. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist das fleckenlose Lamm Gottes. Er ist unser Friede, er ist unsere Hoffnung, er ist unser Leben. Er ist der lebendige und der wahrhaftige Weg. Er ist die Stärke Israels, er ist die Wurzel und der Same Davids, der leuchtende Morgenstern. Er ist treu und er ist wahrhaftig. Er ist der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. Er ist der Fürst unseres Heils, er ist der Sieger. Er ist der Erwählte, er ist der Apostel und der Hohepriester unseres Bekenntnisses. Er ist der gerechte Knecht Gottes. Er ist der Herr der himmlischen Herrscher, der Erlöser, der Heilige Israels, der Gott der ganzen Erde. Er ist der Schmerzensmann. Er ist das Licht. Er ist der Sohn des Menschen. Er ist der Weinstock. Er ist das Brot des Lebens. Er ist die Tür. Er ist Herr. Er ist ein Prophet, der Priester und der König. Er ist unser Sabbatur. Er ist unsere Gerechtigkeit. Er ist der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewig Vater, der Friede führst. Er ist der Erzhirte. Er ist Herr, Gott der Herrscher. Er ist Herr der Nationen, er ist der Löwe aus Juda, das lebendige Wort, der Fels des Heils, der ewige Geist, der Alte an Tagen, Schöpfer, Tröster und Messias. Und er ist das große Ich Bin. Paulus schließt hier mit den Worten und ich tue es auch. Die Gnade sei mit euch. Amen. Ich bete noch einmal und dann können wir gemeinsam ein Lied singen. Unser Jesus Christus, das, was wir in deinem Wort finden, das ist so viel über dich und es ist so überwältigend und ich kann das alles gar nicht fassen. Und diese lange Liste von eben, so viel steckt da drin, du bist so viel für uns. Und wir möchten dir dafür danken. Wir möchten dich bitten um deine Mithilfe, dass wir treue Diener an dem Reich sind. Dass wir nicht Zuschauer sind, sondern Mitarbeiter sind. Dass wir dran sind, dass wir mitarbeiten dort, wo du uns hingestellt hast. Dass wir dich groß machen, dass wir dich verherrlichen durch unser Tun. Dass wir immer wieder deutlich machen, dass du unser Herr bist. Und dass alles, was wir sagen oder tun, dass wir es zu deiner Ehre tun wollen. Und da, wo wir versagen, wo wir untreu sind, dass wir immer wieder daran festmachen, dass du treu bist. In allem. Amen.